der Handelsblatt-Konferenz Wirtschaftsfaktor Wasser neigt sich dem Ende zu. Wie sieht Ihr Resümee aus?
Ja, für den ersten Tag hervorragende Referenten, gute Themen, allerdings fachlich nicht in die Tiefe diskutiert. Das war ein bisschen schade, aber gute Impulse. Also die Impulse waren gut gesetzt. Wasser ist angekommen in den Köpfen. Es ist nicht mehr nur innerhalb der Branche. Es geht auch nach außen. Es geht in die Politik. Es geht zu den Banken. Wir wissen, wir müssen finanzieren. Wir brauchen Geld. Also da waren gute Ansätze dabei. Natürlich wünscht man sich immer fachlich dann noch ein bisschen mehr in die Tiefe.
Beim Wirtschaftsfaktor Wirtschaft oder beim Wirtschaftsfaktor Wasser ist ja deutlich geworden, dass es wirklich ein Wirtschaftsfaktor ist. Also es kann dazu führen, dass ganze Branchen sogar vernichtet werden können oder Unternehmen dann an die Grenzen ihrer Expansion geraten oder die Halbleiterindustrie in die Schieflage kommen kann. Also wie müssen da Unternehmen mittlerweile operieren? Denn es ist ja doch mal deutlich geworden, dass die Investitionen der privaten Wirtschaft in die Wasserversorgung noch eher, ausbaufähig sind.
Ja, auch da waren zwischen den Zeilen viele, viele interessante Informationen dabei. Fernwasserversorgung beispielsweise. Wir haben Bilder gesehen von Hessenwasser, wie das Netz aufgeteilt ist, wie weit teilweise Wasser gebracht wird aus dem Harz bis hoch nach Bremen. Oder auch die Bodenseewasserversorgung hat ein sehr, sehr langes Netz. Das ist gut. Wir haben aber auch auf der anderen Seite gesehen, in Bayern sehr, sehr viele Kleidewasserwerke, die sehr, sehr regional unterwegs sind. Und das ist natürlich dann für Unternehmen, die viel Wasser brauchen, Automobilindustrie, in der Lackiererei, Pharmaindustrie, Papierindustrie, also alle die, die viel Wasser für ihre Produktion brauchen, die müssen dann schon gucken, wo gehen sie hin, wo ist sichergestellt, dass auch immer genügend Wasser da ist. Ein Beitrag war vom Industriepark Höchst, wo man eigentlich gesehen hat, schon vor 136 Jahren haben die geguckt, wo ist Wasser und dann siedeln wir uns da an und das hat bis heute Bestand. Und das ist eigentlich auch immer so eine Sache, wir dürfen immer nicht ganz vergessen, was die Alten schon mal gedacht haben und eigentlich darauf aufbauen und das eben weitertragen in die Köpfe, das war der Punkt.
Am Beispiel Höchst ist ja auch deutlich geworden, wie autark die das machen. Also die haben das selber in die Hand genommen, sehr, sehr spektakulär teilweise, wie sie selber Wasser aufbereiten oder das kombinieren natürlich mit dem Flusswasser, aber da eine sehr, sehr gute Arbeit machen. Klar, die chemische Industrie traditionell braucht eine Menge Wasser, genauso wie Papier und andere Bereiche, aber ist das auch ein Vorbild, sag mal, für andere Wirtschaftsbranchen?
Vielleicht nicht ganz, weil Wasser hat eine Tücke. Wo wir Strom liberalisieren können, 230 Volt, 50 Hertz, klare Dinge, hat Wasser eben verschiedene pH-Werte, Säurekapazitäten, Härte im Wasser, Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht. Also ich kann auch Wasser nicht einfach mischen. Ich kann nicht das eine Wasser mit dem anderen und dann habe ich plötzlich doppelt so viel. Das funktioniert nicht. Mhm. Wasseraufbereitung ist da schon ein sehr, sehr spezielles Thema und das ist auch der Punkt, warum Wasser eben nicht so einfach verfügbar ist. Theoretisch können wir ja sagen, wir haben so viele Ozeane, aber es ist halt Salzwasser und eine Meerwasserentsalzung ist auch komplex. Also die Wasserverfügbarkeit von auch nutzbarem Wasser ist nicht so einfach. Das war das, was ich am Anfang meinte. Die fachliche Tiefe hätte uns da vielleicht schon ein bisschen gut getan, zu erklären, warum wir so ein globales Problem mit Wasser haben. Weil wir haben zwar genügend, aber wir können es nicht so einfach immer verfügbar machen in der Menge, wie es dann vielleicht die Wirtschaft auch an dem Standort braucht.
Und dann haben wir auch am Anfang gemerkt mit dem mit den Interventionen von Professor Kunstmann im Punkto Niederschlagsmengen, da dürfen wir uns nicht foppen lassen, ja, auch wenn die, sag mal, in dieser Langzeitbetrachtung von dem Research Institut des Handelsblattes eigentlich immer relativ gleich geblieben sind, sagte er natürlich, okay, wir haben mittlerweile schon andere Extreme, Dürreperioden mittlerweile oder Wasserarmut auf der anderen Seite dann wiederum Perioden oder Gleichzeitigkeiten, wo dann zu viel Wasser aufschlägt. Also diese Durchschnittsbetrachtung hilft uns nicht wirklich weiter.
Ja, das ist so. Also das Problem ist aber bekannt. Also da haben wir auch schon Lösungen eigentlich seit Jahren und setzen die auch um. Ich kann das so mal von uns in Halle berichten. Da haben wir eine große Kläranlage. Und dann haben wir halt Regenwasserrückhaltebecken gebaut an verschiedenen Stellen der Stadt, wo bei Starkregenereignissen das Wasser eben erstmal zurückgehalten wird, damit die Kläranlage nicht einmal überschwemmt wird. Mhm. Also die Lösungen sind da, die muss man nutzen, genauso wie in Flüssen. Da gibt es alte Flussbetten, die man einfach noch erhalten muss, damit im Falle eines Hochwassers die dann ordentlich durchströmt werden und nicht alles zubauen. Das ist genau das, was auch wieder an die Alten denken, die haben das schon mal gewusst. Ja.
Und die Dürrezeit, also die wasserarme Zeit, beispielsweise in Brandenburg, ja fast jedes Jahr mittlerweile ein Thema, oder Allgäu sogar. Wie geht man damit um?
Auch das haben wir heute schon schön gesehen. Wir können natürlich, wie es Hessen Wasser macht, aus dem Rhein nehmen die Wasser raus, füllen das quasi in die Vorflut, ins Sickerwasser, mhm, und halten damit den Grundwasserspiegel hoch. Mhm. Wir haben in manchen Regionen das Problem, dass tatsächlich der Grundwasserspiegel immer mehr absackt. Und da müssen wir einfach wieder Wasservorhaltung betreiben und aus den Flüssen das Wasser umleiten, damit wir das dann eben tatsächlich auch als Grundwasser wieder verfügbar haben.
Beispiel also auch für andere Bundesländer. Das Problem haben wir auch diskutiert. In Bayern, schon gerade angesprochen von Ihnen. So eine sehr kleinteilige Regelung. Ja, sehr, sehr kommunal, auf eine Gemeinde beschränkt. Müssen wir jetzt lernen, auch das besser zu vernetzen? Ich will ja das Föderale, das Kleinteilige nicht zerreden, aber müssen wir das besser koordinieren?
Absolut. Also das Kleinteilige ergibt sich über die Wasserqualität, ja, weil das Wasser nicht einfach mischbar ist. Trotzdem brauchen wir einen globalen Blick darauf, dass wir eben diese Siedlungswasserwirtschaft, das ist ein Studiengang, dass wir die Siedlungswasserwirtschaft, die ist global zu sehen. Mhm. Weil da muss ich sehen, wie kann ich den Wasserhaushalt organisieren, Talsperren füllen, Talsperren ablassen, die Wasserströme eben einfach ein bisschen sortieren. Das ist Siedlungswasserwirtschaft, das muss global gedacht werden. Die Wasseraufbereitung dann und zur Verfügungsstellung von Trinkwasser, das ist dann wieder eine ganz regionale Geschichte.
Und wer muss das dann in die Hand nehmen? Also wir haben ja auch die riesige Debatte beim Sicherheitsökosystem. Ja, wenn man mit dem Generalmajor Fleischmann redet, dann sagt er, ja, das ist alles unkoordiniert. Ja, da kommt da eine Krisenmeldung und da und da und da. Aber die Lage ist klar, aber es kommt keine Entscheidung. Also irgendwo muss man das ja aufhängen.
Also das Trinkwasser in höchster Trinkwasserqualität, wie wir es in Deutschland haben. Ja, wir können bedenkenlos den Wasserhahn auf, Glas Wasser drunter und wir trinken das, haben da überhaupt keine Sorge. Das zu erhalten, das ist eine regionale Aufgabe, das ist eine kommunale Aufgabe, das muss der Wasserversorger, egal ob es auch ein großer ist wie Bodenseewasserversorgung oder eben ein ganz kleiner mit einem kleinen Wasserwerk, das müssen die gewährleisten. Aber dass Wasser überall verfügbar ist, dass wir, eigentlich haben wir Wasserreichtum, ja, wir haben gar keine Wasserarmut. Wir müssen es nur eben wieder an die richtigen Stellen bringen. Und das ist ein globales Thema. Bin ich aber sehr positiv gestimmt, das hat die Konferenz gezeigt, dass wir uns global Gedanken machen, dass das in der EU-Kommission angekommen ist, dass wir mit der Frau Roswell jemand haben, die sich um das Thema Wasser kümmert, dass die darunter ihre Leute auch so strukturiert, dass sie sich den Themen stellen. Mhm. Und wenn wir das einerseits global und trotzdem auch regional zusammenführen, dann muss uns nicht bange sein.
Nun haben wir natürlich auch kritische Stimmen gehört aus der Pharmaindustrie. Das Pharmawasser war da ein Thema. Wie gehen wir mit dem Verursacherprinzip um? Wenn quasi Restbestände von Medikamenten sich im Wasser befinden, wer kommt dann da für die Kosten auf? Und dann ist das natürlich auch noch verglichen worden mit den Kunststoffpartikeln, die sich da finden. Und da fühlt sich dann die Pharmaindustrie dann wieder nicht zuständig oder ungerecht behandelt. Also wie gehen wir mit dem Verursacherprinzip um?
Ja, da kam ja prompt, wenn auch ein bisschen später, die Antwort von Gunter Röstl, dass natürlich die Kläranlagen mit dem Thema umgehen müssen. Vierte Reinigungsstufe, das ist europaweit nicht mehr wegzureden. Das wird kommen.
Und ist schon seit langer Zeit diskutiert worden.
Genau, und wird ja auch schon umgesetzt in Pilotprojekten. Das Verursacherprinzip ist grundsätzlich auch richtig. Ich glaube, vielleicht haben wir noch nicht die ganz richtige Lösung gefunden. Vielleicht, wenn die beiden Damen mal richtig diskutieren, finden die richtige Lösung, weil, wenn wir an die Tankstellen schauen, die haben das hingekriegt. Weil da zahlt am Ende der Tankstellenpächter genau die Zeche und kann die aber auch von seinen Kunden holen. Mhm. Und ich glaube, in dem Fall, wenn die Apotheken beispielsweise die Zeche zahlen, weil sie es umlegen können, dann eben auch auf den Preis der einzelnen Medikamente, dann wäre das eine Lösung, die gerecht ist und die alle Seiten sicherlich zufriedenstellen kann, weil der eine muss es bezahlen, die Kläranlagenbetreiber müssen die vierte Reinigungsstufe irgendwie einbauen und der Verursacher muss natürlich dafür aufkommen. Und ob der Verursacher jetzt wirklich der Hersteller ist oder dann vielleicht die Apotheken, das muss man dann vielleicht auch nochmal tatsächlich diskutieren.
Ist aber ein alter Streit, den man schon bei der Verpackungsverordnung hatte. Ne? Wer zahlt die Zeche? Der Hersteller, der den Vertrieb macht, der Inverkehrbringer oder. Am Ende des Tages sind es ja eh dann die Verbraucherinnen und Verbraucher. Also insofern ist der Apothekenweg dann vielleicht der richtige.
Immer ist es der Verbraucher. Es ist immer der Konsum, der am Ende alles finanziert. Also daher ist der Weg richtig. Und selbst bei der Verpackung sieht man, ich zahle heute für jede Tüte irgendwie 5 Cent, 10 Cent, 50 Cent und zahle das damit ja am Ende auch. Und das ist völlig in Ordnung, weil ich will ja auch eine saubere Umwelt haben. Dann muss ich dafür auch bezahlen. Und dann ist es aber auch angemessen an den Verbrauch, den ich tatsächlich habe. Mhm. Das ist doch völlig in Ordnung. Irgendeiner muss es bezahlen. Und ich alleine bin es nicht.
Und die zwei Damen müssen sich einigen. Das ist ja auch ein wichtiges Resümee. Hat Sie irgendetwas überrascht von den Vorträgen? Irgendwelche Aspekte, die Sie noch hervorheben möchten?
Naja, überrascht nicht wirklich was. Aber es ist interessant, dass sehr viel mit Statistik gearbeitet wurde. Mhm. Das ist vielleicht der eine Vortrag von Volkswagen noch ganz interessant gewesen, die sehr viel Wasser eingespart haben. Mich hätte dann natürlich interessiert, wie das korreliert mit dem Produktionsrückgang.
Eine ganz gefährliche Frage.
Ja, also das ist immer die Gefahr bei Statistiken. Ja. Wir können uns gerne immer Statistiken gegenseitig vorlegen, die richtig zu interpretieren. Das ist eigentlich genau das, was wir noch machen müssen. Jetzt haben wir mal angefangen, die Statistiken offen zu legen und jetzt gilt es halt in weiteren Konferenzen auch die Wahrheit zu finden, wie viel Einsparung denn wirklich dann auf die Maßnahmen zurückzuführen sind und wie viel vielleicht auch eine andere Ursache haben.
Wirst du im nächsten Jahr wieder eine Konferenz geben vom Handelsblatt?
Also ob das mit dem Handelsblatt wieder funktioniert, weiß ich nicht. Da muss man bei GWP vielleicht nochmal nachfragen, aber German Water Partnership macht jedes Jahr solche Konferenzen seit vielen, vielen Jahren auch immer auf einem ähnlichen Niveau, wo wir genau solche Fragen diskutieren. Im letzten Jahr war die Frau Rosbell selber auch da. Also wir haben das auch immer schon auf dem Niveau gemacht. Mit dem Handelsblatt hat es jetzt nochmal durchaus eine andere Qualität bekommen und eine breitere Sichtweise bekommen. Also ich wünschte mir, dass es genauso weitergeht.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr, sehr gerne.